braucht Impfstoffe, die Infektionen verhindern können. Und man braucht im Prinzip eine Bevölkerung, die da mitspielt und sich wirklich impfen lässt, zum sehr hohen Prozentsatz. Das muss gegeben sein im Prinzip, damit man ein Virus in der Bevölkerung ausrotten kann.
Virologisch mit Florian Kramer.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 3. Juli 2026 und zwar in Graz. Wir sind heute im Studio bei der Podcast-Werkstatt. Und wie schon angekündigt, machen wir heute wieder mal eine Folge, wo wir Fragen beantworten. Das heißt, der Lukas Rabensteiner ist heute bei mir und wird mich die Fragen fragen, die von den Zuhörern reinkommen sind. Und ich werde versuchen, die zu beantworten. Was man noch dazu sagen sollte, das ist jetzt schon ein ganzes Jahr virologisch. Ich glaube, wann haben wir angefangen, Lukas?
Ja, hallo Florian, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Es ist ja eine komplette Premiere jetzt, also im Studio, live zu zweit. Genau, es ist ein Jahr und einen Tag her, dass wir die erste Episode rausgebracht haben. Also eigentlich passend für so eine Studioaufnahme, würde ich sagen.
Ja, es ist cool. Danke fürs Dabeisein heute und danke fürs Fragen stellen. Und ja, sollen wir anfangen?
Fangen wir gleich an. Und zwar ein paar kurze Fragen zum Einstieg, vielleicht etwas spannende Fragen auch zum Einstieg. Und zwar von der Ines. Haben Viren eigentlich Farben? Sie werden ja immer so bunt dargestellt. Stimmt das?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die meisten Viren kann man ja nur in einem Elektronenmikroskop sehen. Und was man da sieht, sind keine Farben, sondern es Dichte von Elektronendichte. Und das wird dann als schwarz-weiß meistens dargestellt. Man kann das aber dann natürlich auch nachkolorieren und wenn man so bunte Bilder von Viren sieht, ist das nachkoloriert. Also Viren haben eigentlich keine Farbe, weil man das eben nicht sehen könnte, aber ja, man kann, wenn man will, die quasi nachfärben, die Bilder, aber ja, im Prinzip gibt's da keine Farben.
Einfach nur zur schönen Darstellung wird es dann eingefärbt.
Genau, damit es gefährlich ausschaut.
Okay. Gut. Dann noch eine nächste Frage von Fabian. Was ist das längste oder größte Virus, das es gibt?
Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Also es gibt Viren, die recht lang sind, die eher so wie Regenwürmer ausschauen, die bis zu 1,5 Mikrometer und vielleicht sogar ein bisschen länger sein können. Ebola gehört da dazu, das kann sehr lang sein. Ich glaube, das längste Virus, das man gefunden hat, ist das Bito-Virus. Das hat man in Berner Frost Boden, ich glaube in Sibirien irgendwo gefunden. Das sind aber nicht die größten Viren, was jetzt den Durchmesser betrifft. Da gibt es Viren, die so an die 500 bis 700 Nanometer im Durchmesser sind. Also die kleineren Viren sind so 20 bis 40 Nanometer im Durchmesser. Die meisten Viren haben so 100 Nanometer. Aber dann gibt es Viren wie das Mimivirus zum Beispiel, das so 500 bis 700 Nanometer im Durchmesser ist. Und das ist schon eine Größe, die man fast im Licht oder die man im Lichtmikroskop sehen könnte. Und da gibt es auch eines, das in Österreich identifiziert wurde. Das nennt sich Klosterneuvirus. Das ist in einer Kläranlage in Klosterneuburg gefunden worden. Diese Viren sind Viren, die oft Amöben befallen. Da gibt es ganz, ganz große Viren aus irgendeinem Grund. Ja, aber, und die haben auch recht viele Proteine, also normalerweise haben Viren so 10, 15 unterschiedliche Proteine und einige dieser Riesenviren können 1000 bis 2500 unterschiedliche Proteine haben. Also die können ganz schön groß werden.
Also eigentlich immer noch sehr klein, aber verhältnismäßig sehr groß.
Verhältnismäßig sehr groß, also nur um das ein bisschen zu beschreiben, so 1,5 Mikrometer, was die Länge betrifft, das ist schon irgendwie in der Größe von Bakterien. Und so, ja, 500 Nanometer, 700 Nanometer im Durchmesser, das ist auch schon sehr, sehr groß für ein Virus. Ja.
Okay, dann gehen wir gleich zur nächsten Frage von der Nina. Welche Viren können Katzen eigentlich bekommen? Und das finde ich auch interessant, weil man hat ja gerade zu Corona-Zeiten auch immer gehört, dass die Katzen auch infiziert waren.
Ja, das ist eine interessante Frage. Katzen können alle möglichen Viren bekommen. Also die können sich mit SARS-CoV-2 anstecken tatsächlich. Die können auch zum Beispiel Dolwood bekommen, aber die Viren, die man in Katzen oft findet, und Katzen sind der Arm, weil da gibt es echt recht viele Erkrankungen. Es gibt zwei Viren, das sind Retroviren. Eins davon ist so ähnlich wie HIV, das Feline Immunodefizienzvirus, das auch so eine ähnliche Erkrankung wie HIV in Katzen auslöst. Das ist ziemlich problematisch. Es gibt dann ein zweites Retrovirus, das Leukämie in Katzen auslöst. Also die sind beide Retroviren, eben wie HIV. Dann gibt es zwei Viren, die ganz oft zu Katzenschnupfen führen. Das eine ist ein Katzenherpesvirus. Das andere ist ein Katzenkalizivirus. Da schaut die Erkrankung relativ ähnlich aus. Das ist eben wie ein Schnupfen beim Menschen, aber kann teilweise recht schlimme Symptome haben. Dann gibt es noch die Katzenseuche. Die wird vom Phelan-Barber-Virus ausgelöst. Und was man vor kurzem entdeckt hat, ist eben das Rustrella-Virus, das Katzen bekommen können, wenn sie Spitzmäuse fressen. Und das kann zu einer tödlichen Erkrankung des Nervensystems führen. Da gibt's noch mehr, aber das sind so die Erkrankungen, die öfter auftreten. Für ein paar davon gibt's Impfungen, aber nicht für alle. Und einige davon sind, wie eben dieses Katzenimmunodefizienzvirus, die sind ziemlich tödlich. Und dann habe ich noch vergessen, es gibt auch ein Katzen-Coronavirus. Das ist auch interessant und das kann auch zu sehr schweren Erkrankungen führen in Katzen in bestimmten Fällen.
Also doch eine Menge.
Ja, schon.
Dann kommen wir zu einer Frage, zu einer Episode, die noch gar nicht so lange her ist, zum Alongshan-Virus, und zwar vom Alfred, der fragt, wie hat sich das Virus verbreitet? Liegt der Ursprung wirklich in China oder wurde es dort nur zuerst entdeckt? Und wie kommt es herum, etwa über Mäuse?
Ja, das ist eine super interessante Frage. Das ist nicht ganz klar. Also es ist unglaublich, dass ursprünglich aus China kommt oder von woanders. Man sieht das eben jetzt in Asien, man findet es in Europa und es ist anscheinend sehr weit verbreitet. Es gibt ein paar Möglichkeiten, wie sich das verbreitet hat. Es könnte sich sehr langsam verbreitet haben, eben über Zecken und über Nagetiere und andere Tiere, die eben von diesen Zecken befallen werden. Kann man sich vorstellen, dass das lang dauert, bis das über Kontinente verbreitet wird. Die andere Möglichkeit ist, man findet oft Zecken auf Vögeln. Das heißt nicht unbedingt, dass die Vögel, die die Zecken tragen, mit dem Virus infiziert sind, aber die können natürlich, Zugvögel können die Zecken über weite Strecken verbreiten und das kann natürlich auch zur Ausbreitung führen. Aber wie gesagt, ganz genau weiß man nicht, wo es entstanden ist, und in China hat man es eben das erste Mal entdeckt, weil es Erkrankungen im Menschen gab, aber mittlerweile findet man das in vielen Ländern, auch in Europa.
Dann kommen wir zu Ebola. Da haben wir ein interessantes E-Mail gekriegt, nämlich vom Robert, der als Arzt in Uganda arbeitet und eben direkt von dem Ebola-Ausbruch auch betroffen ist sozusagen, und hat ein paar Fragen geschickt. Die erste wäre, es gibt angeblich eine Studie dazu, wie oft man sich unbewusst ins Gesicht greift. Weißt du dazu etwas?
Ja, da gibt es einige Studien dazu und da gibt es auch eine gute Meta-Analyse der ganzen Studien. Und ich glaube, man greift sich unbewusst so etwa 50 Mal pro Stunde ins Gesicht und etwa die Hälfte davon in die Augen, Nase oder Mundbereich. Und das sind eben die Regionen, wo man, wenn man infektiöses Material auf den Händen hat, leichter Infektion kriegt, weil es im Schleimhäute sind. Also man macht das unbewusst sehr, sehr oft, und sogar wenn man versucht, weil man in einem Labor arbeitet oder im Spital ist, wenn man versucht, das nicht zu machen, man macht es oft trotzdem. Also in dem Zusammenhang hilft es auch oft, wenn man Handschuhe anhat, weil da hat man dann nicht die Tendenz, dass man sich damit ins Gesicht, mit den Händen ins Gesicht fährt.
Die nächste Frage von ihm wäre, wie lange sind Oberflächen bzw. Flächen wie zum Beispiel ein Bettgestell infektiös? Also jetzt vor allem mit Ebola.
Also da gibt es auch gute Studien dazu. Das kommt ein bisschen auf die Matrix drauf an, in der sich das Virus befindet, und natürlich wie viel Virus. Also wenn man sehr viel Virus auf eine Fläche aufbringt, also jetzt Edelstahl zum Beispiel vom Bettgestell, sagen wir mal 10 hoch 8 Viruspartikel oder 10 hoch 7 Viruspartikel, dann nimmt die Anzahl der Viruspartikel natürlich relativ schnell ab. Also da kommt es zu einer Reduktion von 10-fach, 100-fach relativ schnell. Aber das ist natürlich sehr viel Virus. Also 10 hoch 7, 10 hoch 8, das sind sehr, sehr, sehr viele Viruspartikel. Und das kann schon sein, dass dann nach ein paar Tagen, also 5, 6, 7 Tagen nach wie vor ein paar infektiöse Viruspartikel da sind. Und bei Ebola ist das wahrscheinlich genug, um eine Infektion auszulösen. Also aufpassen muss man da schon. Aber wenn man die Oberflächen desinfiziert, wird das Virus natürlich abgetötet. Und Ebola ist ein Virus, das eine Lipidschicht hat. Das heißt, das wird von Detergenzien, also von Seifen zerstört. Das wird von Alkohol zerstört. Das ist eigentlich relativ leicht zu inaktivieren. Aber wie gesagt, es kommt ein bisschen auf die Menge drauf an, die auf der Oberfläche landet. Und es kommt darauf an, ob das sich in einer Matrix befindet, die das schützt. Blut zum Beispiel wird das schützen. Wenn man viel Protein hat, das das Virus umgibt, ist das Virus geschützt ein bisschen besser vor Temperatur und vor UV-Licht und dann hält es sich länger. Also grundsätzlich ist Ebola nicht besonders stabil, aber gerade wenn große Mengen auf Flächen aufgebracht werden, kann sich schon lang halten.
Gibt es da irgendein Virus, wo du weißt, das ist irgendwie sehr stabil auf Flächen oder irgendwie das stabilste auf Oberflächen?
Ja, das ist grundsätzlich so, dass da gibt es zwei Möglichkeiten. Also Viren, die eine Lipidschicht haben, sind meistens relativ labil. Das heißt, die bauen sich recht schnell ab. Viren, die keine Lipidschicht haben, sind sehr stabil. Das Norovirus zum Beispiel ist dafür bekannt, dass es sehr stabil ist. Und dann gibt es noch andere Viren, über das haben wir noch nicht gesprochen, aber Baculviren zum Beispiel, das sind Insektenviren. Wenn die in den Insektenzellen hergestellt werden, führt die Virusinfektion dazu, dass bestimmtes Protein, Polyhedrin in dem Fall, das nennt sich so, überexprimiert wird in den Insektenzellen und das bildet einen Kristall um das Virus herum, um das echte Viruspartikel herum. Und das schützt das Viruspartikel dann im Prinzip vor UV-Licht, vor allen möglichen Umwelteinflüssen. Und die Viruspartikel sind dann teilweise im Boden zum Beispiel für 10 Jahre aktiv. Also entweder man hat Viren, die keine Lipidschicht haben, die können sehr stabil sein, oder es gibt Viren, die eben einen aktiven Mechanismus haben, um Stabilität zu garantieren.
Aber eben spätestens mit irgendeinem Desinfektionsmittel kann man das aber alles bereinigen. Also
ja,
also die gängigsten, also, sage ich zumindest.
Norovirus ist relativ schwer zu inaktivieren. Und bei Baculoviren, ich glaube, also auch mit einem Desinfektionsmittel, solange das im Kristall drinnen ist, kann das relativ aktiv bleiben.
Mhm. Das waren dann die Fragen vom Robert. Dann kommt noch was von der Elfriede zu Ebola. Und zwar, wie beurteilst du die derzeit empfohlene Ebola-Hygienemaßnahmen, Schutzniveau und Praktikabilität? Und welche Maßnahmen sind im österreichischen Krankenhausalltag angemessen und verhältnismäßig?
Grundsätzlich im österreichischen Krankenhausalltag muss man sich momentan über Ebola nicht wirklich Gedanken machen. Es hat zwar einen Verdachtsfall bis jetzt in Österreich gegeben, der sich eben nicht bestätigt hat. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es Ebola-Fälle in Österreich geben wird, von dem Ausbruch momentan ausgehend. Erstens, der Ausbruch ist zwar groß für Ebola, aber er ist sehr weit weg. Und es ist eben sehr unwahrscheinlich, dass man da Patienten in Österreich sieht. Grundsätzlich ist es so, Ebola lässt sich relativ leicht deaktivieren mit Desinfektionsmitteln, mit Desinfizieren von Oberflächen. Und es ist nicht besonders infektiös. Also es ist so, dass man eigentlich sich nur dann ansteckt, wenn man wirklich direkten Kontakt mit dem Patienten beziehungsweise mit den Körperflüssigkeiten des Patienten hat. Es kann zur Übertragung durch Tröpfchen, Atemwegströpfchen kommen, in sehr seltenen Fällen, aber man braucht dazu auch sehr nahen Kontakt. Also die normalen Maßnahmen, dass man Handschuhe trägt, dass man vielleicht auch eine Maske trägt, wenn man mit Patienten arbeitet, das reicht. Ich glaube, die Maske ist vielleicht auch gar nicht notwendig, wenn es nicht um wirklich einen Fall, wo man Verdacht hat, handelt. Aber natürlich, wenn man sich die Protokolle anschaut, wie man mit Ebola-Patienten, die wirklich eine Ebola-Infektion hat, umgeht, sieht man natürlich diese Leute in diesen Ganzkörperanzügen und so weiter und so fort. Das ist jetzt vielleicht gar nicht deshalb, weil das Virus so infektiös ist und weil die Gefahr so hoch ist, dass man sich ansteckt. Das ist deshalb, weil wenn man sich ansteckt, sind die Konsequenzen natürlich dramatisch, weil etwa 50% der Leute, die sich mit Ebola anstecken, dran sterben. Das heißt, man verwendet natürlich sehr, sehr aufwendige und sehr, sehr starke Schutzmaßnahmen, wenn man mit einem bestätigten Ebola-Patienten arbeitet. Ganzkörperanzüge, Masken, Handschuhe, Schutzbrillen und so weiter und so fort. Und die Protokolle zum Desinfizieren der Schutzausrüstung sind natürlich auch sehr detailliert. man macht das vor allem deshalb, weil eben die Konsequenzen recht dramatisch sind, wenn man sich infiziert. Das ist nicht so, dass das Virus jetzt super infektiös ist, aber wenn man sich natürlich damit infiziert, dann sind die Chancen, dass man daran stirbt, etwa 50%. Und das ist eben das große Problem. Aber ich glaube, die Maßnahmen in Österreich sind absolut ausreichend.
Dann gehen wir weg von Ebola. Dann kommen wir zu Fragen rund um Impfstoffe. Und dabei eine Frage vom Jan Lukas. Warum konnte man einzelne Viren ausrotten und andere nicht? Könnten theoretisch alle ausgerottet werden? Warum gibt es zu manchen Viren eine Impfung und zu anderen nicht? Liegt das an der Machbarkeit oder an der Wirtschaftlichkeit?
Das sind alles sehr, sehr gute Fragen. Grundsätzlich mal so, damit man ein Virus im Menschen ausrotten kann, muss es sich um ein Virus handeln, das nur Menschen infiziert. Das war beim Bockenvirus zum Beispiel der Fall. Wenn man ein Virus hat wie Influenza, das in Menschen zirkuliert, aber in vielen anderen Tieren, und man das in Menschen loswerden würde, kann das nach wie vor dann später wieder von Tieren auf Menschen überspringen. Das heißt, das funktioniert da nicht. Also es funktioniert nur gut bei Viren, die kein Tierreservoir haben. Was braucht man noch dazu? Man braucht dazu einen Impfstoff, der sehr, sehr gut funktioniert, der nicht nur Symptome verhindert, sondern wirklich auch Infektionen grundsätzlich, damit es nicht zu asymptomatischen Infektionen und weiteren Übertragungen kommen kann. Und was man auch braucht, ist eine Bevölkerung, die mitspielt. Als man das mit Bocken gemacht hat und versucht hat, eben die Bocken auszurotten und das Bockenvirus auszurotten, da gab es auch sehr viele sozusagen Zwangsimpfungen. Ich würde sagen, die Leute sind nicht unbedingt gefragt worden, ob sie geimpft werden wollen, die sind einfach geimpft worden. Und ich glaube, das wäre heutzutage gar nicht mehr möglich. Ich glaube, heutzutage wäre es vielleicht auch gar nicht mehr möglich, Bocken auszurotten. Also man braucht im Prinzip drei Komponenten. Es muss sich um ein Virus handeln, das nur in Menschen zirkuliert. Man braucht Impfstoffe, die Infektionen verhindern können, beziehungsweise hocheffektiv sind. Und man braucht im Prinzip eine Bevölkerung, die da mitspielt und sich wirklich impfen lässt, zum sehr hohen Prozentsatz. Ja. Das muss gegeben sein im Prinzip, damit man ein Virus in der Bevölkerung ausrotten kann. Ja, was war dann die nächste? Da waren viele Fragen dabei.
Warum es zu manchen Viren Impfungen gibt und zu anderen nicht?
Das ist auch so eine Geschichte. Also bei manchen Viren funktioniert es ja sehr einfach, einen Impfstoff herzustellen. Bei SARS-Coronavirus 2 hatten wir ziemlich Glück, da hat so ziemlich alles funktioniert. Die Impfstoffe sind nicht perfekt. Sie schützen gut vor symptomatischen Infektionen, aber es kann Durchbruchsinfektionen geben und es kann asymptomatische Infektionen geben, die eben nicht verhindert werden von den Impfstoffen zum Teil. Aber grundsätzlich hat das gut funktioniert. Dann haben wir das andere Beispiel und das ist HIV. Das ist in den 80er Jahren aufgetaucht und da gibt es nach wie vor keinen Impfstoff. Das ist extrem schwierig. Aber das hat viel damit zu tun, wie sich das Virus verhält. Und bei HIV ist eben so, dass das Immunsystem angreift, dass es grundsätzlich sehr schwierig zu neutralisieren ist, dass es sehr viel mutiert und sich auch in Immunzellen verstecken kann. Und deswegen ist es eben sehr schwer, einen Impfstoff dagegen herzustellen. Bei anderen Viren, gerade bei Herpesviren zum Beispiel, hat man das Problem, dass die sehr viele unterschiedliche Oberflächenproteine haben und das macht die Impfstoffentwicklung auch schwierig und die verwenden unterschiedliche Oberflächenproteine, um in unterschiedliche Zellen reinzukommen. Und dann ist es natürlich problematisch, weil man nicht weiß, welche Form des Virus, welches Oberflächenprotein man für den Impfstoff verwenden soll. Und die bilden auch oft Komplexe bei Herpesviren zum Beispiel. Diese Oberflächenproteine, die unterschiedlichen und diese Komplexe dann in einem Impfstoff richtig darzustellen, damit das Immunsystem das auch gut erkennt, ist auch schwierig. Aber die letzte Frage ist meiner Meinung nach auch eine sehr gute Frage, ob es an der Wirtschaftlichkeit liegt. Und bei ganz vielen Erkrankungen liegt es an der Wirtschaftlichkeit. Wenn eine Erkrankung selten auftritt, auch wenn die Konsequenzen problematisch sind. Nehmen wir jetzt das Beispiel vom Andes-Virus, was vor kurzem einen Ausbruch gab. Da gibt es global sehr wenig Fälle. Wirtschaftlich macht es keinen Sinn, einen Impfstoff zu entwickeln. Wenn eine Firma den entwickeln würde, die würden nicht genug verkaufen, um einen Gewinn zu machen. Die würden nicht mal genug verkaufen, um die Entwicklungskosten reinzubekommen. Teilweise wäre es auch schwierig, diese Impfstoffe zu testen. Wenn es sehr wenig Fälle gibt, müssen die Phase-3-Studien, in denen der Impfstoff eben getestet wird, darauf, ob er funktioniert, wie effizient er ist, extrem groß sein. Und da hat man teilweise schon bei Viren wie Chikungunya, wo es ja eigentlich viele Infektionen gibt, Probleme, weil das eben in Epidemien auftritt was oft nicht vorhersagbar ist, in welchem Gebiet es viele Fälle gibt. Und das macht diese Studien sehr, sehr teuer und aufwendig. Also bei ganz, ganz vielen Erregern haben wir keinen Impfstoff, weil es wirtschaftlich keinen Sinn macht.
Er fragt dann auch noch, und vielleicht ist das sogar mit unserer letzten Episode beantwortet, welcher ist der nächste große Impfstoff? Welcher hat das größte Potenzial für die Menschheit und an welchen wurde am längsten gearbeitet?
Ich würde sagen, Impfstoffe, an denen man schon sehr lange arbeitet, sind oft bakterielle Impfstoffe. Einerseits für Tuberkulose wird schon sehr lange an Impfstoffen gearbeitet. Da gibt es einen, der bei Kindern funktioniert, aber nicht bei Erwachsenen. BCG, Malaria-Impfstoff wird schon sehr lange gearbeitet. Da gibt es jetzt welche, die okay funktionieren, aber sicher nicht perfekt sind. Und an HIV wird natürlich schon sehr lang sehr erfolglos gearbeitet im Prinzip. Also da gibt es viele Beispiele, wo man sich doch die Zähne ausbeißt seit sehr langer Zeit. Und dann zu Impfstoffen, die wirklich sehr viel bringen würden für die Menschheit. Ja, letzte Episode haben wir über Krebsimpfstoffe gesprochen. Das ist natürlich was super wäre, wenn das auf den Markt kommen würde. Und wenn man das für Krebsarten hätte, die echt schwierig zu behandeln sind. Ich glaube, das nächste, das kommen wird, und darüber werden wir vielleicht sogar Episode machen, wenn ich jemanden finde, den ich dazu einladen kann. Weil da geht es um Bakterien und da kenne ich mich nicht so gut aus. Es ist ein Borreliose-Impfstoff in Phase 3 und der hat gute Resultate. Und das ist wahrscheinlich der Impfstoff, der als nächster auf den Markt kommen wird, ich schätze mal in den nächsten 1,5 Jahren. Und von Borreliose sind schon sehr viele Menschen betroffen, in Europa, aber auch in den USA. Und der hätte natürlich, wenn der zugelassen wird, schon einen Impact und wäre wichtig. Nicht für die Menschheit, da geht es eher um Europa und USA, aber wäre trotzdem ein ganz guter Impfstoff.
Aber da muss ich jetzt fast nochmal nachfragen, ist das sonst nicht so verbreitet, Borreliose? Also
ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Bakteriologe, das ist das Erste. Ich weiß, dass es in Europa recht weit verbreitet ist. Naja, auch in Österreich, ne? Ich weiß, dass es in Nordamerika ein großes Problem ist. Vermute ich auch in Asien, vermute ich auch in Afrika. Ich kenne mich noch nicht mit Borreliose nicht wirklich aus. Also deswegen bräuchte ich auch einen Interviewpartner, wenn man dann eine Episode über Borreliose und den Impfstoff macht.
Da werden wir dann diese Frage vielleicht werden.
Genau, da können wir dann drüber reden, wie es auf anderen Kontinenten aussieht. Ich traue mich fast zu sagen, die Antarktis ist wahrscheinlich frei von Borreliose.
Könnte man jetzt auch vorstellen, aber gut, dann eine nächste Frage von der Marina. Was sind die häufigsten Gründe, warum Impfstoffe nicht zugelassen werden? Wie läuft eine Zulassung ab und wie lange dauert sie im Schnitt? Und kann man den Körper eigentlich überimpfen?
Das sind auch alles sehr gute Fragen. Also Impfstoffentwicklung kann sehr langwierig sein. Also ich glaube, die Annahme im Normalfall war immer so etwa 15 Jahre für die gesamte Entwicklung. Das kann länger sein. Mittlerweile, gerade mit den mRNA-Impfstoffen, geht es oft um einiges schneller. Bei der Zulassung ist so, das ist auch ein langwieriges Verfahren, das ist mehrstufig. Also es ist ja so, wenn man anfängt, einen Impfstoff in Menschen zu testen, muss man mal die ganzen Daten, die man aus Tieren hat und die man aus der Produktion hat und so weiter und so fort, bei den Behörden einreichen. Dann darf man erste Phase 1-Studie in Menschen machen. Das ist eine kleine klinische Studie, wo man sich die Sicherheit anschaut. Wenn man die Resultate dieser Studie hat, dann teilt man die auch mit den Zulassungsbehörden und dann geht man meistens zum nächsten Schritt. Das ist Phase 2, sind meistens ein paar hundert Leute. Wenn man dann da die Resultate hat, teilt man die wieder mit den Behörden. Dann stellt man einen Antrag, dass man eine Phase 3-Studie machen kann. In Phase 3, das sind große, teure Studien, wo man sich anschaut, wie gut der Impfstoff funktioniert. Das geht über Jahre im Normalfall. Man kann das abkürzen, aber wenn nicht Not am Mann ist, dauert das normalerweise recht lang. Und ja, bei der Phase 3 schaut man sich dann an, funktioniert der Impfstoff, schützt er wirklich vor der Erkrankung, dann reicht man das Ganze ein, die ganzen Daten und beantragt einmal eine Zulassung. Und das wird von den Zulassungsbehörden dann im Prinzip gelesen, gereviewt. Da kommen meistens noch Fragen. Kann sein, dass man weitere kleinere Studien machen muss. Kann sein, dass man Daten nachreichen muss, dass man den Produktionsprozess anpassen muss. Also das kann schon über Jahre gehen. Wie gesagt, das wird sehr genau geprüft von den Zulassungsbehörden. Die Verfahren sind ein bisschen anders. In Nordamerika bzw. in den USA macht das die FDA. In Europa macht das die EMA, das ist die europäische Behörde, in Zusammenarbeit mit den nationalen Behörden. Aber das sind so Verfahren, die sich über Jahre ziehen können. Zu Recht, im Normalfall dauert das eben. Man kann das Ganze abkürzen, das ist bei SARS-CoV-2 gemacht worden. Das würde bei der nächsten Pandemie wahrscheinlich auch wieder so gemacht werden. Aber da geht es nicht darum, dass man sich das nicht genau anschaut, sondern das wird dann eben priorisiert, beziehungsweise die Firmen nehmen da finanzielles Risiko auf sich, damit man das eben schneller entwickeln kann und warten eben nicht drauf, auf bestimmte Ergebnisse bei den Studien, um in die nächste Phase überzugehen, sondern da wird einfach nur Sicherheit angeschaut und dann wird weitergegangen. Dann kann man das schneller machen. Zur Frage, warum Impfstoffe dann nicht zugelassen werden, da gibt es im Prinzip zwei Punkte. Das eine ist Sicherheit, also wenn es während einer dieser klinischen Phasen zu Effekten kommt, zu Nebenwirkungen, die man dem Impfstoff zuschreiben kann, die problematisch sind, dann geht die Entwicklung natürlich nicht weiter. Wenn man was schon in Phase 1 sieht, ist es, wie sagt man so schön, dead in the water. Das wird dann nicht mehr weiterentwickelt. Manche Nebenwirkungen sieht man erst in Phase 3. Auch wenn der Impfstoff schon zugelassen ist und man findet Nebenwirkungen, dann nachdem er am Markt ist, weil er eben von mehr Menschen verwendet wird, kann der nach wie vor wieder vom Markt genommen werden. Das ist einer der Gründe, Sicherheit und Nebenwirkungen. Der andere Grund, das ist wahrscheinlich, was öfter zutrifft, ist, dass der Impfstoff nicht funktioniert, nicht gut genug funktioniert. Man muss ja vorher festlegen, wie gut der funktionieren soll, und wenn man das nicht erreicht, dann wird der eben nicht zugelassen. Und dann gibt es noch andere Gründe, warum es nicht weitergeht mit der Entwicklung. Oft geht dann einer Firma einfach das Geld aus, das Funding ist nicht da, und das kann auch ein Grund dafür sein, dass ein Impfstoff nicht weitergeht in der Entwicklung und dann nicht zugelassen wird. Oder es ist eine wirtschaftliche Entscheidung und die Firma sagt, nein, das zahlt sie eigentlich nicht aus. Das kann auch passieren, dass man Analyse macht. Wenn die Zulassungsbehörden dann sagen, ja, man muss die und die Studie machen und die Firma sagt, naja, das Geld kriegen wir nie mehr rein, kann auch sein, dass der Impfstoff, die Entwicklung abgestellt wird.
Okay, dann war noch die Frage, ob man den Körper überimpfen kann.
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt ja da eine Person, ich glaube in Deutschland, die sich hunderte Male mit SARS-CoV-2 impfen hat.
Aha, lassen. Die wollte wahrscheinlich auf Nummer sicher gehen.
Ja, ja. Und ich glaube, da hat man keine Nebenwirkungen von dem her gefunden. Ich glaube, die hatte auch eine normale oder starke Immunantwort, aber jetzt nicht überstark. Also es ist so, grundsätzlich überimpfen gerade mit den Impfschemas, die man hat, kann man den Körper nicht. Aber natürlich, weiß ich nicht, es macht keinen Sinn, sie jedes Monat gegen Influenza impfen zu lassen. Und das Immunsystem wird dann wahrscheinlich auch nicht mehr darauf reagieren. Also wenn man nach wie vor eine Immunreaktion hat auf ein bestimmtes Virus, sagen wir jetzt Influenza, das Immunsystem ist noch beschäftigt. In den Lymphknoten gibt's noch Interaktionen zwischen B-Zellen und T-Zellen. Die Affinitätsreife läuft noch und man impft dann wieder drauf. Dann kann sein, dass da eigentlich gar keine Reaktion mehr drauf kommt. Also ja, über Impfen an sich glaube ich nicht, aber wie gesagt, es macht da keinen Sinn, sich zu oft impfen zu lassen.
Gut, dann gehen wir weiter, und zwar eine Frage von der Eva. Wie steht es um intranasale Covid-Impfungen, speziell in Österreich? Werden sie je verfügbar sein?
Ja, das ist eine super interessante Frage. Es sind 5 intranasale bzw. mukosale Covid-19-Impfstoffe global zugelassen in unterschiedlichsten Ländern, allerdings nicht in Europa und auch nicht in den USA. Es sind nach wie vor Impfstoffe in Entwicklung. Wir haben auch einen, der gerade in Phase 2 ist, die wird gerade abgeschlossen in den USA. Das Problem momentan ist, dass die Entwicklung ziemlich langsam voranschreitet. Es gibt sehr wenig Förderungen für Covid-19-Impfstoffe. Es sind einige Programme, die in den USA am Laufen waren, die von einer Behörde, die nennt sich BARDA, finanziert wurden, die sind terminiert worden. Das heißt, da wurde viel an Entwicklung im Prinzip gestoppt. Ja, also schwierig zu sagen, wann es da was geben könnte. Es wird nach wie vor daran gearbeitet und es wäre gut, wenn es einen internationalen Impfstoff geben würde, aber es geht sehr langsam voran, muss man ehrlich sagen. Man muss auch sagen, zu den 5 Impfstoffen, die zugelassen sind, die sind zum Beispiel in China zugelassen oder in Indien. Es gibt keine wirklich guten Daten dazu, wie gut die funktionieren, was jetzt im Prinzip das Blockieren einer Infektion betrifft. Also da ist auch Nachholbedarf in der Forschung. Die sind zwar zugelassen worden, aber die wurden zugelassen aufgrund der neutralisierenden Antikörper, die sie im Serum im Blut induzieren und nicht unbedingt deshalb, weil sie getestet wurden, wie gut die Infektionen verhindern.
Sie fragt dann auch noch, und gibt es Studien zur Pathogenität der aktuellen Covid-Varianten bei immunologisch naiven Personen?
Immunologisch naive Person ist jemand, der noch nie mit diesem Virus konfrontiert war, also weder geimpft ist noch eine Infektion hatte. Und das ist natürlich selten. Es gibt wahrscheinlich noch eine Handvoll Leute auf diesem Planeten, die noch nie Covid-19 hatten und die auch nicht geimpft sind.
Ich glaube, du bist da relativ lang verschont geblieben, oder sogar?
Ja, aber ich habe es mittlerweile zweimal gehabt. Einmal komplett asymptomatisch und einmal recht mild. Ja, aber ich habe das erste Mal 2024 Covid gehabt.
Das ist eine Leistung, würde ich schon fast sagen.
Ja, ich habe sehr aufpasst. Also ich mittlerweile, im Winter trage ich gerade in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Flugzeug schon noch Masken, aber mittlerweile bin ich auch schon relaxed und deswegen habe ich mich wahrscheinlich infiziert, aber ich habe die ersten paar Jahre schon sehr aufpasst. Ja, aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass es gibt vielleicht noch, weiß ich nicht, im Amazonasgebiet vielleicht ein paar abgeschiedene indigene Stämme, die noch keine Infektion, wo es noch keine Infektionen gab, aber ich glaube grundsätzlich, die meisten Leute weltweit hatten Kontakt mit dem Virus oder mit der Impfung. Es ist auch manchmal so, dass man es hatte, aber nichts davon weiß, weil es asymptomatisch war. Und es gibt dann auch Leute, die es asymptomatisch hatten und keine Antikörper machen. Also, und dann aber eine DC-Antwort haben. Also, aber gut, um zur Frage zurückzugehen, die Leute momentan, die immunologisch naiv wären, sind Kleinkinder und die kriegen meistens keine schweren SARS-CoV-2-Infektionen. Das ist meistens mild. Aber um die Frage direkt zu beantworten, es gibt einfach zu wenig Daten. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die momentan zirkulierenden Varianten, und da sprechen wir, glaube ich, die neueste, die auftaucht in den USA, ist RW 1.1, glaube ich. Dann gibt es von LF ein paar Varianten, die gerade am Steigen sind. Da hat man keine Daten. Es gibt zumindest keinen Hinweis darauf, dass die schwere Infektionen verursachen. Aber es gibt zu wenig Leute, die immunologisch naiv sind, dass man da irgendeine Aussage treffen könnte.
Dann gehen wir weiter zu Tiere und Viren. Eine interessante Kategorie für uns.
Schon.
Von Stefan, der ist Landwirt in der Schweiz und der hat eine Frage zur Blauzungenkrankheit. Und zwar, trotz BTV3-Impfung gab es im Herbst Blauzungeninfektionen bei meinen Kühen. Können auch Stechfliegen oder Bremsen das Virus übertragen? Die sind ja vor allem im Herbst unterwegs. Das würde die späte Infektion erklären.
Ja, grundsätzlich wird das Virus von Gnitzen übertragen. Also es ist eine andere Kategorie von Insekten. Die sind da wirklich sehr effizient. Die tauchen auch im Herbst auf. Ich habe nachgeschaut. Also Bremsen und Stechmücken, andere Stechmücken, könnten es theoretisch übertragen, sind aber extrem ineffizient. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass das von Gnitzen übertragen wurde. Also Gnitzen sind ganz, ganz kleine Mücken, die eben auch Blut saugen.
Dann kommen wir zu einer eher spekulativen Frage, und zwar vom Emanuel. In Zypern kam es zu einer Rekombination aus Katzen- und Hunde-Coronavirus. Das Ergebnis war virulenter. Angenommen, Ähnliches passierte zwischen MERS-Covid und SARS-CoV-2. Welche Richtung wäre vermutlich gefährlicher? MERS mit SARS-CoV-2-Spike oder SARS-CoV-2 mit MERS-Spike? Und würde bestehende SARS-CoV-2-Immunität so eine hypothetische Pandemie abschwächen?
Das ist eine super Frage. Ich finde das toll. Okay, grundsätzlich mal Coronaviren können rekombinieren. Was heißt das jetzt? Die haben einen Genomstrang, ne? Aber wenn zwei unterschiedliche Coronaviren, die müssen im Normalfall nah verwandt sein, die gleiche Zelle infizieren, dann kann es sein, dass da ein neues Genom entsteht, das eben ein Stück vom einen Virus hat und ein Stück vom anderen Virus. Das passiert mit SARS-CoV-2 recht oft, quasi unter sich unterschiedliche Varianten. Jedes Mal, wenn man SARS-CoV-2 von einer Variante hört, die ein X davor stehen hat, XBB zum Beispiel, das ist eine Rekombinante aus zwei anderen Varianten. Aber umso weiter diese Viren entfernt sind, umso schwerer tun sich die mit dem Rekombinieren. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass SARS-CoV-2 und MERS-Coronavirus, also das Middle Eastern Respiratory Syndrome Coronavirus, das in Kamelen zirkuliert, dass die miteinander rekombinieren. Aber theoretisch wäre es möglich. Die Frage ist eben, wäre es schlimmer, wenn wir SARS mit einem Spike-Protein von MERS hätten oder MERS mit einem Spike-Protein von SARS-CoV-2? Grundsätzlich glaube ich, es wäre problematischer, wenn wir SARS-CoV-2 mit einem Spike-Protein von MERS hätten, weil dann hat man keine neutralisierenden Antikörper in der Bevölkerung dagegen, auch wahrscheinlich weniger bindende Antikörper. Das heißt, man hätte wahrscheinlich wenig Schutz gegen eine Infektion per se. Andersrum, wenn jetzt MERS das Spike-Protein von SARS-CoV-2 hätte, würden unsere Antikörper das neutralisieren. Das wäre weniger ein Problem, meiner Meinung nach. Aber auch in dem Fall, wenn es SARS mit dem MERS-Spike geben würde, hätte man nach wie vor wahrscheinlich eine T-Zell-Antwort gegen die anderen Proteine. Und ich glaube nicht, dass das zu einer schweren Erkrankung führen wird, im Großteil der Menschen. Aber es wäre natürlich wahrscheinlich ein Virus, das sich in Menschen in der Population ausbreiten könnte. Wie gesagt, das ist hypothetisch, das ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Aber meiner Meinung nach wäre SARS-CoV-2 mit dem MERS-Spike problematischer als umgekehrt.
Und MERS ist ja, ich glaube, was haben wir da für eine Mortalitätsrate?
Ungefähr 30%. Ja, man muss aber dazu sagen, das sind vor allem alte Leute, die Fälle, die auftauchen. Es gibt wahrscheinlich auch Infektionen in jüngeren Personen, die dann aber asymptomatisch verlaufen. Also die 30% ist, was man momentan sieht. Wenn es sich wirklich in der Bevölkerung ausbreiten würde, wäre das meiner Ansicht nach wahrscheinlich niedriger. Aber ja, es ist ein gefährliches Virus natürlich.
Dann kommen wir zum Dengue-Fieber und zwar von der Eda, die hat gestern noch eine Frage eingeschickt, also gerade noch rechtzeitig. Und sie fragt, in der Dengue-Folge hast du erwähnt, dass das Virus den Golgi-Apparat der Wirtszelle ummodelliert und sich darin quasi verstecken kann. Wie genau läuft dieser Mechanismus ab? Weiß man das schon im Detail oder ist der genaue Ablauf noch Gegenstand aktueller Forschung? Und hättest du einen Literaturtipp zum Nachlesen? Man muss dazu sagen, sie ist Biologiestudentin im 6. Semester.
Ja, das ist eine sehr coole Frage. Ich habe die gestern nicht mehr durchgelesen, also kann ich es jetzt nicht im Detail beantworten, aber grundsätzlich ist es so, dass Flaviviren Transmembranproteine, also exprimieren, die dann zu eben dieser Ummodellierung vom Golgi-Apparat führen. Ich kann da, man weiß ungefähr, wie das funktioniert, da gibt es gute Literatur dazu. Und das ist nicht nur die Ummodellierung vom Golgi-Apparat per se, wo es zu diesen Vesikeln kommt, die sich bilden, sondern auch der Fettmetabolismus der Zelle wird bei einigen Flaviviren beeinträchtigt, damit es eben zu einer besseren Ummodellierung kommen kann. Also man weiß da schon sehr viel. Ich schaue nach, ich schicke ein paar Papers. Das mache ich gern.
Ich möchte vielleicht auch noch dazu sagen, sie hat auch gesagt, sie möchte den Weg in die Virenforschung einschlagen und hat auch gesagt, dass unser Podcast ihr Begeisterung und Interesse nochmal verstärkt hat. Das freut uns natürlich.
Das finde ich sehr super. Also kann ich sehr empfehlen. Virusforschung ist wirklich toll.
Gut, die Martha hat auch noch ein paar Fragen. Und zwar, wie häufig sind asymptomatische Infektionen und würden sich danach Antikörper und wie lange nachweisen lassen?
Asymptomatische Infektionen mit Dengue sind extrem häufig. Der Großteil der Infektionen sind asymptomatisch. Ich habe auch schon Dengue gehabt, asymptomatisch. Die Antikörper lassen sich dann über Jahre nachweisen. Aber ja, das ist passiert ganz, ganz oft, dass das asymptomatisch ist.
Und dann fragt sie noch, welche Stämme deckt der Impfstoff ab?
Es gibt vier Subtypen von Dengue 1, 2, 3 und 4. Der Impfstoff, der momentan, soweit ich weiß, in Europa zugelassen ist, der von Takeda, deckt alle vier Stämme ab. Allerdings ist die Effizienz des Impfstoffs oder die Effektivität des Impfstoffs unterschiedlich. Wie gut der Impfstoff funktioniert, hängt ein bisschen davon ab, ob man schon mal eine Infektion davor hatte und danach geimpft wurde oder ob man noch nie eine Infektion hatte und geimpft wurde. Wenn man schon eine Infektion hatte, funktioniert der Impfstoff sehr gut. Und zwar gibt es da schon Unterschiede. Am besten funktioniert er gegen Dengue 2, gefolgt von Dengue 4, gefolgt von Dengue 1, gefolgt von Dengue 3. Bei Leuten, die noch nie eine Dengue-Infektion hatten, wenn man den Impfstoff da verwendet, das kann man auch machen, funktioniert er auch. Funktioniert am besten gegen Dengue 2, gefolgt von Dengue 1. Und ich glaube, zu Dengue 3 und 4 gibt es da keine Daten, beziehungsweise er funktioniert nicht besonders gut. Und das ist eben auch die Geschichte bei Dengue. Also soweit ich weiß, ist dieser Impfstoff auch für Leute zugelassen, die noch nie Dengue hatten. Aber grundsätzlich impft man Leute damit, die eben schon eine Infektion hatten, um die Immunantwort zu verstärken und zu verhindern, dass es zu verstärkten Erkrankungen mit einem anderen Dengue-Subtyp kommt.
Gut, sie fragt dann auch noch, ob nach einer Infektion der Stamm anhand der Antikörper festgestellt werden kann.
Das ist schwierig. Soweit ich weiß, nicht in der Routinediagnostik. Es gibt mittlerweile Assays, wo man das feststellen kann, aber ich glaube, die sind eher in der wissenschaftlichen Forschung verbreitet. Das Problem ist, dass diese Dengue-Stämme, diese Subtypen natürlich miteinander verwandt sind und dass es da sehr viele kreuzreaktive Antikörper gibt.
Und sie fragt dann noch zum Schluss, warum wird die Impfung erst nach einer Erstinfektion empfohlen?
Ja, das ist eben diese Geschichte. Es gibt diese vier Dengue-Subtypen. Wenn man zum Beispiel mit Dengue 1 eine Infektion hatte, ist man vor Dengue 1 geschützt. Aber wenn man dann eine Dengue 2-Infektion kriegt, kann die schwerer ausfallen, weil man schon Antikörper hat, die zwar kreuzreagieren von Dengue 1 zu Dengue 2, aber nicht neutralisieren, aber die Infektion verstärken. Und da hat man ein bisschen Angst, dass das bei der Impfung auch der Fall sein könnte, wenn man davor noch nie eine Infektion hatte. Aber wie gesagt, der Impfstoff, der momentan verwendet wird, schützt auch, wenn er Leuten gegeben wird, die noch nie eine Infektion hatten. Also, aber da scheiden sich die Geister und da scheiden sich auch die Meinungen, wie man den am besten verwenden sollte.
Alles klar. Die Martha schreibt dann noch als PS, das möchte ich auch noch vorlesen. Bei nächtlichen Schlafunterbrechungen sollen Podcasts hilfreich sein, bald wieder einzuschlummern. Ihre Podcasts sollten mit einer Warnung versehen werden. Achtung, dieser Podcast macht hellwach und ist daher nicht als Einschlafhilfe zu verwenden.
Also ich muss sagen, meine Schwägerin sagt, sie schläft bei meinem Podcast immer ein. Also es kommt drauf an, wer es hört.
Dann würde ich schon zur letzten Frage kommen. Die ist noch einmal sehr fachspezifisch, würde ich sagen, und zwar vom Thomas, der ist selbst auch Arzt in Freiburg, und er fragt: In der Diagnostik respiratorischer Infekte werden zunehmend Influenza-Subtypen bestimmt. Ist es ratsam, Influenza A H1N1 mit H3N2 zusammenzulegen? Bei A mit B wären wir eher zurückhaltend.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, praktisch ist es, gerade wenn man nur eine Influenza-A-Diagnose hat, schwierig das zu machen. Aber ja, wenn man dann weiß, es ist H1 oder H3, dann kann es theoretisch auch zu Co-Infektionen kommen. Also wenn ihr einen Patienten habt, der mit Influenza H1N1 infiziert ist und ein anderer mit H3N2, könnte es theoretisch so sein, wenn die im gleichen Raum sind, dass die H3-Infektion auf den H1-Patienten überspringt oder umgekehrt, dass es zu Co-Infektionen kommen könnte. Es passiert gelegentlich auch, dass das vorkommt, und gelegentlich sieht man auch gemischte Viren, also H1N2 zum Beispiel oder H3N1, die scheinen nicht so fit zu sein, aber die sind eben durch Co-Infektionen entstanden. Ich würde mir da jetzt weniger Sorgen machen. Wie gesagt, für lange Zeit gab es in der Diagnostik eher einfach nur die Influenza-A-Diagnose und man hat den Subtyp gar nicht gekannt und man hat die Leute trotzdem vielleicht in einem Raum gehabt. Also wie gesagt, ich würde mir da jetzt nicht zu viele Sorgen machen. Soweit ich weiß, ist es nicht so, dass diese Co-Infektionen oft passieren. Auch vielleicht deshalb, weil wenn man schon mit Influenza infiziert ist, ist das Immunsystem angeregt, und dann eine Superinfektion mit einem zweiten Influenza-Stamm zu bekommen, vielleicht dann gar nicht so einfach. Aber mir sind auch keine Daten bekannt, dass es, wenn es eine H1N1 und H3N2 Co-Infektionen im Patienten gibt, dass es dann zu einer verstärkten Erkrankung kommen würde. Ich schaue mir das nochmal in der Literatur an und melde mich per E-Mail, aber soweit ich weiß, sollte das kein Problem sein.
Gut. Das war auch schon die letzte Frage. Vielen, vielen Dank an alle, die uns Fragen geschickt haben. Das sind wirklich, also von einfach allgemeinen Fragen bis wirklich fachlichen Fragen. Das, glaube ich, zeigt da, wie breit unser Publikum ist und dass wir dann doch eigentlich eben ein breites Publikum ansprechen.
Ja, sehr cool. Und voll interessante Fragen eigentlich. Also da auch Sachen, über die ich mir eigentlich keine Gedanken mache und über den man vielleicht Gedanken machen sollte.
Ja, das war mit unserer Q&A-Folge. Ich würde sagen, wir machen das einfach in circa 6 Monaten wieder, oder?
Genau.
Aber bis dahin, bitte jederzeit Fragen, Themenvorschläge an uns zusenden.
Ja, genau. Also wenn es weitere Fragen, Kommentare oder Anregungen gibt, wir werden wahrscheinlich so ums neue Jahr herum wieder eine Q&A-Episode machen. Einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com.
Und wenn ihr den Podcast bzw. vor allem uns die Produktion unterstützen wollt, könnt ihr das auf Steady machen.
Danke fürs Reinhören und ja, bis nächste Woche.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Podcast-Werkstatt.